Marxismus, der antikapitalistische Podcast von Linkswende.
Im Folgenden hörst du eine Aufzeichnung der Pressekonferenz Nie wieder heißt nie wieder für alle vom 29.05.2026, in der Claudia Thomann vom Palästina Forum Austria mit dem Investigativjournalist Andrew Feinstein, mit Viktoria Eibensteiner, einer der Koordinatorinnen der Global Sumut Flotilla, mit dem Studenten Ivan, einem Mitglied des Palästina-Solidarischen Kollektivs der Uni Wien, und mit Aktivist Echo von Linkswende spricht. Es geht um Österreichs Mittäterschaft am Genozid in Gaza, über Firmen, die Waffen und essentielle Bauteile für Kriegsmaschinerie herstellen, über Universitäten, die Offiziere ausbilden und aktiv gegen öffentlichen Diskurs vorgehen, und über Politiker, die dabei wegschauen oder diese Zustände sogar begünstigen.
Okay. Also, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz Nie wieder heißt nie wieder für alle. Mein Name ist Claudia Thomann, ich bin Aktivistin bei Palästina Forum Austria. Wir haben die große Ehre, Andrew Feinstein in Österreich zu begrüßen, und zwar nicht nur als Gast, verblüffenderweise, sondern auch als neuen Staatsbürger. Andrew ist investigativer Journalist und Autor mehrerer Bücher, die sich mit Korruption und dem internationalen Waffenhandel befassen. Er wurde 1964 in Apartheid Südafrika als Sohn einer österreichischen Holocaust-Überlebenden geboren und war im Kampf gegen Apartheid in Südafrika in der ANC unter Nelson Mandela tätig. Er verließ die Partei und Südafrika dann wegen der Korruption und lebt heute in London, wo er Shadow World Investigations gegründet hat. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die Fälle von Korruption, Unternehmensvergehen und Militarismus vorwiegend, aber nicht ausschließlich im internationalen Waffenhandel untersucht. Wer es nicht mitbekommen hat, erst vorige Woche hat in Wien ein großes Symposium namens Dronevasion and Defense stattgefunden. Unter den Ausstellern finden sich so bekannte Namen wie Lockheed Martin, Rafael, Thales, Rheinmetall, General Atomics und natürlich Elbit Systems, Israels größter Waffenhersteller. Elbit Systems wurde 1966 gegründet und ist der Hauptlieferant von landgestützter Ausrüstung und unbemannten Luftfahrzeugen, also Drohnen, für das israelische Militär. Und ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber einige ihrer Drohnenmodelle sind auch ausgestattet mit Motoren der oberösterreichischen Firma Rotax. Und nur um das ganz, ganz deutlich zu sagen, diese Drohnen, die von diesen Firmen hergestellt werden und die in Wien, hier in unserer Stadt, mit dem Support von unserem österreichischen Bundesheer und unserer Verteidigungsministerin Claudia Tanner präsentiert und gehandelt wurden. Das sind die Drohnen, die in Gaza Kinder töten und anschließend mit dem Marketing-Slogan Battle-Tested oder kampferprobt verkauft und gehandelt werden. Unter anderem übrigens an unser Bundesheer. Also wir haben hier einen Full Circle und Profit mit dem Völkermord in Gaza. Diese Kriegsmaschinen-Werbeveranstaltung fand ironischerweise übrigens auch noch in den heutigen Wiener Werkshallen. Das sind die ehemals Saurerwerke statt. Also ich weiß nicht, ob es bekannt ist, die waren im Zweiten Weltkrieg nichts anderes als ein Rüstungsbetrieb. Ein Rüstungsbetrieb, der ZwangsarbeiterInnen und Häftlinge des KZ Mauthausen ausgebeutet hat. In der heutigen Pressekonferenz werden wir von Andrew hören, wie es überhaupt zu seiner Staatsbürgerschaft gekommen ist, inwieweit Österreich in den internationalen Waffenhandel involviert ist und wie er mit seinem neuen Buch Making a Killing – How the West Profits from the Slaughter in Gaza in Yemen, das im Herbst bei Verso erscheint, die Schuldigen an Krieg und Völkermord international zur Verantwortung ziehen will. Wir werden auch von Global Sumut Austria-Koordinatorin Viktoria Eibensteiner zum Thema Repression und österreichische Rüstungsindustrie hören. Ivan von Uni Wien for Palestine wird uns was über die große Studierendenvollversammlung erzählen, die kommenden Dienstag hier in Wien organisiert wird. Und Echo von Linkswende wird den Marxismus-Kongress vorstellen, der heute Abend hier im Ammerlinghaus eröffnet wird. Das wäre für meine Einleitung. Im Anschluss gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Andrew, bitte.
Thanks so much. First of all, thank you all very much for being here. And thank you so much to the organizers, to Palestina Forum and Linkswende. It really is a great pleasure to be here. And it's a particularly great pleasure to have an Austrian journalist, Martin Staudinger, here, who I can't even remember, Martin, when we first started working together on corruption in the trade that impacted Austria. Most of you look as though you're too young to remember the name Count Alphonse Mensdorf-Pouilly, who unfortunately is a person as ridiculous as his name, who played such an important role in what I would describe as the shadow world of the Austrian arms trade, which unfortunately continues until this day. This is also a human being who, when he was briefly jailed in Britain, his lawyer in England gave a press conference announcing that the human rights of his client were being abused because the underwear he was given in jail was too tight. And this is the sort of level, unfortunately, at which people who profit from the arms trade engage, and that is their idea of human rights, which unfortunately has got us into the situation that we find ourselves in the world today, which, I mean, I don't need to tell you, is beyond horrific. We have a class of people who seem to run the world who both seem to either embrace or be quite comfortable with engaging in extreme paedophilia and the sexual and physical assault of minors. Because we shouldn't lose sight of what the revelations around Jeffrey Epstein say about the ruling elite in the world. And you won't be shocked to hear that Epstein made a lot of money out of the weapons company. Because the sorts of things that he was engaged in, the way he did what he described as business, what most people understand as egregious crimes, were incredibly useful to the arms business, a business that counts its profits in billions and its costs in human lives. So, as a white South African, I grew up with privilege, with perhaps the most extreme privilege that a person can have, being born white in an apartheid state. And I feel as though I have another level of privilege now, having just a few weeks ago become an Austrian citizen, as Claudia mentioned. For me, traveling in Europe, which I've done twice now with my new Austrian passport, has become a totally different experience. I've always traveled on a South African passport. And I spend a lot of time in queues at airports. Now with my new passport, I feel as though I'm part of the master race. I barely seem to need to have to wave my passport as I go straight through airports. And it really is instructive for me how different it is to have a European passport in the way something, and even as an older white male, in the way in which you're treated at airports, at passport control. Now, the reason that I have Austrian citizenship is because my mother was a victim of the Nazis. She lost dozens of her family, mainly in Theresienstadt and Auschwitz. And as you probably know better than I do, when the legislation was introduced to fast-track citizenship for descendants of victims of the Nazis. My siblings and I and my children took advantage of that. But there is another level of privilege. My mother left Austria after the Second World War, having hidden in a coal cellar in Floridsdorf on and off for 3.5 years, which is how she and her mother survived. She met my father in London, who was South African, and they went back to South Africa together. And she was immediately struck by, as she described it, the reality that under apartheid, black South Africans were treated like the Jews of Europe had been treated during the Holocaust. So she became involved in the anti-apartheid struggle through an organization called the Black Sash. So in my school holidays, from a very young age, I would do things that most white South Africans would never experience in their lives. I would go with my mother into black townships where white people weren't supposed to be. She also worked as a puppeteer at an illegal non-racial theater where some extraordinary musicians, actors, who were activists against apartheid worked. And I grew up alongside these people thinking that this is what most South Africans thought and were like. At the same time, apartheid South Africa was a deeply anti-Semitic country. So I remember from the ages of about 8 or 9, experiencing anti-Semitism without really knowing what it was. But what my mother taught my siblings and myself was that there is one thing we as Jews should take from the experience of the Holocaust, from the experience of her family, from the experience of apartheid in South Africa. It is that never again. It's not meant just for Jews, just for Europeans. But the lesson of the Holocaust is that we must never allow this sort of slaughter based on ethno-nationalism to happen to any human beings anywhere. So, when I, because of the work that I do on the global arms trade, on conflict and genocide, landed up lecturing at Auschwitz itself for the Auschwitz Institute, seeing where many of my forebears had been murdered, it was that notion of never again that just kept on repeating itself to me. In South Africa, when I arrived in Parliament after 1994, when my country became a democracy for the first time, I discovered that the Holocaust had never been mentioned in the South African Parliament. Now, that might come as quite a shock, but if one thinks back that after the Second World War, South Africa was governed by actual Nazis, people who had been jailed during the Second World War because of their active military support for Nazi Germany, then it's perhaps not that surprising. So I introduced the first ever motion in the entire history of the South African Parliament on the Holocaust. And those survivors who were still alive from around the country were brought by Parliament to that debate. Today, I look at the Middle East as a whole, as a region, and I see one thing. I see tragedy. I see slaughter. I see suffering and immiseration on a scale that I never imagined I would see in my lifetime. And from my own perspective, as an investigative author into the global arms trade, I believe that the primary cause of this ongoing suffering is Western meddling and profiteering in the region. And when one thinks of the Nakba, when one thinks of the constant incursions into the occupied territories that we've seen year after year, when I think of October 7th and the genocide that has followed it, for just as I know, based on the very simple analysis of how the Rome Statutes define apartheid, that Israel is an apartheid state, so I know that what is happening in Gaza is a genocide. And to deny that, I believe, should be a crime. And the reality is that Austria is complicit in this genocide. We'll hear more from Victoria about Rolltax, which plays such an important role in the key machinery of slaughter. We could talk about Austrian small and light weapons that find their way into the conflicts of the Middle East and most other parts of the world. We could talk about the role of Austrian financial institutions in facilitating and enabling a variety of elements of the global arms trade that have such a pernicious impact on the Middle East. And sadly, as a very new Austrian citizen, as I completed the manuscript of my latest book, which Claudia mentioned, when I identified those who have been profiting from the slaughter in Gaza and Yemen, Austria is there. And this is something that I believe we as individuals, we as societies and countries, have to confront and address. Because as a Yemeni subject of the book says at the conclusion of the book, if there is no accountability for Gaza, if there is no justice for what has been done to the Palestinian people, what hope is there for Yemen? What hope is there for the world? Because what we have seen over the last 2.5 years is that the entire architecture of an international rule of law to ensure that never again became a reality has been destroyed and rent asunder in order to protect Israel. And now, while I am a citizen of only a few weeks, I do understand the sensitivities in a country like Austria, given the history of the Holocaust. But I am deeply, deeply concerned about the discourse around Gaza, or in some respects, the lack of discourse around Gaza in this country. Palestinians weren't involved in the Holocaust. Many Palestinians are unaware of what the Holocaust was, but they have suffered its consequences in the most horrific ways. And they are now themselves the victims of a genocide. And while it seems obvious, perhaps, to say this, being the victims of a Holocaust doesn't give anyone the right to commit the crime of genocide, of apartheid, against anyone else. But crucially, to even be able to make that statement, it is incredibly important for me as a Jew to state what is blindingly obvious, that Israel doesn't represent all Jews, that there are hundreds of thousands, if not millions of Jews around the world and in Israel itself, who are hugely critical of the state of Israel. And we have every right to be. And when I see some of the discourse in Germany, in Austria, and in the UK where I live, there is this notion that to criticize Israel is to criticize Jews, that somehow Israel does represent all of us and all Jews are supportive of the state of Israel. It is, in my opinion, deeply anti-Semitic and racist to assume this, as though any community, let alone Jews, all think with one mind about anything, is deeply, deeply offensive. But instead, this discourse has developed that to criticize Israel, even while it continues to commit a genocide during what some people try to claim is a ceasefire, which is nothing of the sort, that this somehow is anti-Semitic, that this somehow is racist. And what this weaponization and abuse of anti-Semitism has done is it has made the very real and urgent struggle against rising anti-Semitism, rising Islamophobia, and rising racism of every sort in the world, makes it so much more difficult to confront and to defeat these sorts of evils. So finally, let me just end by saying, to extrapolate from my latest book, which I will hopefully bring to Austria in late September, what should Austria do at an historic moment like this, a moment of extreme ethno-nationalism, where Israel, unfortunately, often plays the role of the poster child of ethno-nationalism. And the irony of that being that there are some people who are incredibly supportive of the state of Israel who are actual anti-Semites. And this was brought home to me when the Capitol in Washington, D.C. was attacked a couple of years ago. And I remember seeing this photograph of one of the guys who'd invaded the Capitol wearing one of those t-shirts, 6 million was not enough, standing next to a comrade of his who was holding up a huge cardboard Israeli flag. And you think to yourself, what that image reflects is the total madness of the moment. So in Austria, the obvious starting point is that there should be no arms trade with the state of Israel, either directly or indirectly. Austrian companies should not be selling engines for drones, small and light weapons, or any other components to the state of Israel, nor should they be buying from the state of Israel. The defeat of apartheid in South Africa was in large part brought about by boycott, divestment, and sanction. BDS will be absolutely crucial in ending apartheid, occupation, and genocide in Palestine. And rather than attempt to criminalize it and outlaw it in Austria, Austrians should be embracing BDS as an incredibly peaceful, as an incredibly important peaceful way to bring political change. And then enabling and allowing a free and open discourse in which it is possible to criticize the state of Israel and what it does without having to label such responsible criticism. You know, the reality is that today in Austria, Germany, even in Britain, Nelson Mandela, my former boss, and Archbishop Desmond Tutu, who I was very fortunate to call a friend and a mentor, would be called anti-Semitic because of their views on Israel, which is an absurdity. And let me conclude by saying, Palestine is the struggle of our time. Our attitude to Palestine will determine the sort of world in which we all live going forward, which is another reason why Nelson Mandela, on his release from 27 years in an apartheid prison, didn't come out and say, "Let's party, I'm free," but rather said, "Our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians." Thanks.
Ja, ich werde da jetzt anschließen zur Rüstungsindustrie. Mein Name ist Viktoria Eibensteiner, ich bin Journalistin und Aktivistin und Sprecherin der österreichischen Delegation der Global Sumpf Flotilla. Neben dieser Art von Aktivismus haben mein Kollege Raphael Eisler und ich Anfang des Jahres auch zu Rotax recherchiert, also zu diesem oberösterreichischen Unternehmen, das auf die Entwicklung und Produktion von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist und unter anderem auch Motoren für Kriegsdrohnen produziert. Schon vor Jahren bzw. mittlerweile Jahrzehnten hat es Medienberichte gegeben, die bestätigen, dass die österreichische Regierung darüber informiert war, dass Rotax bewusst Motoren als Kriegsgüter nach Russland, Frankreich und die USA in den Iran und nach Israel verkauft hat. Konsequenzen gibt es dafür bis heute keine. Also der Standard hat 2013 geschrieben, das Drohnengeschäft der Firma, die Motoren für Leicht- und Ultraleichtflugzeuge baut, läuft über Drittanbieter. Rotax meint dazu, unser unabhängiger US-Distributor für Flugmotoren bearbeitet diesen Markt eigenverantwortlich. Er informierte uns, dass der Hersteller von Predator-Drohnen General Atomics ein Abnehmer unserer Motoren ist. Und der Standard hat es dann auch selbst so formuliert, doch Rotax-Motoren treiben nicht nur amerikanische, sondern auch israelische und französische Drohnen an. Israel hat zuletzt immer wieder Heron-Drohnen eingesetzt, um palästinensische Extremisten zu töten. Von palästinensischen Extremisten zu schreiben, wenn wir wissen, dass Kinder mit diesen Drohnen getötet wurden, besonders in Gaza, ist in unseren Augen zusätzlich unmenschlich und rassistisch. Laut dem Wirtschaftsministerium sei ein Verkauf der Motoren, auch an Drohnenhersteller übrigens, nicht illegal. Laut Rechtsexpertinnen allerdings hätte es die Firma Rotax melden müssen, sobald die militärische Anwendung klar war. Zu einer Meldung fanden wir nichts, Konsequenzen gab es auch keine. Das heißt, ein österreichisches Unternehmen verkauft jahrzehntelang Rüstungsgüter in Kriegsgebiete an Aggressoren, die damit gezielt Kinder aus dem Leben bombardieren. Und die Politik tut nichts. Dieses Vorgehen unserer Politik ergibt leider völlig Sinn, wenn man sich anschaut, auf was wir bei unseren Recherchen noch sonst so gestoßen sind. Die österreichische Regierung hat die Entwicklung der Rotax-Motoren nämlich aktiv gefördert. 2002 hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie unter FPÖ-Führung das Förderprogramm Take-Off ins Leben gerufen. Ziel war die Förderung von Luftfahrt, von UAVs, also Drohnentechnologie, und von verwandten Hightech-Anwendungen sowie die Stärkung internationaler Kooperationen. Das oberösterreichische Unternehmen Rotax hat mehrere Take-Off-Projektförderungen erhalten für die Entwicklung von Triebwerken, die speziell für unbemannte Drohnen optimiert wurden. Von 2004 bis 2009 wurde unter der damaligen SPÖ-Bundesministerin Doris Bures die Entwicklung der Remote Engine Control for Piston Aircraft Engines, kurz REC, gefördert, die eine Schlüsseltechnologie für Kriegsdrohnen darstellt. 2010 hat Israel dann eine der ersten Drohnen mit Remote Engine Control vorgestellt und die wurde mit Rotax-Motoren betrieben, die Hermes 900. Aber wie lange genau hätte die österreichische Regierung schon darüber Bescheid wissen können, dass Rotax Motoren für Kriegsdrohnen liefert? Eine Google-Suche reicht, um einen Produktbericht von Silver Arrow, also einer Tochterfirma des israelischen Unternehmens Elbit Systems, zu finden. Darin werden Rotax 914 Motoren bereits als Bestandteile der Drohne Hermes 1500 genannt. Dieser Bericht stammt aus dem Jahr 1998. Mittlerweile gibt es eine Klage gegen Rotax. Das Einzige, was man in den Medien dazu findet, ist nur das Versprechen des ÖVP-Wirtschaftsministers Hartmannsdorfer, jenes Gesetz zu ändern, das Rotax mutmaßlich seit Jahrzehnten bricht. Österreich macht sich damit nicht nur aktiv an Kriegsverbrechen mitschuldig, sondern profitiert auch noch wirtschaftlich davon. Die Loyalität zu Israel und die dahinterstehenden Wirtschaftsinteressen scheinen für unsere politischen VertreterInnen über Menschenrechten und Völkerrecht zu stehen. Zum Genozid in Gaza wird weiterhin geschwiegen. Es gibt keine Sanktionen gegen Israel. Das EU-Assoziierungsabkommen besteht weiterhin. Aktivismus für Palästina wird kriminalisiert, diffamiert oder gewaltsam niedergeschlagen. Und österreichische Staatsangehörige können einfach so im Mittelmeer entführt werden, ohne dass es unsere Regierung großartig zu kümmern scheint. Wer hier nur zuschaut, macht sich mitverantwortlich. Das Leid und die Gewalt, die so viele Menschen weltweit ertragen müssen, werden nicht einfach so verschwinden. Denn Frieden wird uns keiner schenken. Frieden muss hart erkämpft werden. Und dafür braucht es uns alle. Danke.
Hallo, danke Viktoria. Mein Name ist Ivan. Ich bin Teil des Palästina-Solidarischen Kollektivs der Uni Wien, Uni Wien for Palestine. Und wir setzen uns für eine Palästina-solidarische und antimilitaristische Universität ein. Unsere Uni, die Universität Wien, ist Komplizin eines Völkermords und dieses Völkermordes in Gaza. Dieser wird auf mehreren Ebenen ausgeübt. Die direkteste Verbindung, die materielle Verbindung, ist die strategische Partnerschaft der Uni Wien mit der Hebrew University of Jerusalem. Und diese Universität ist nicht eine zivile Universität. Diese Universität ist Teil eines Ausbildungssystems und Rekrutierungssystems der israelischen Armee. Es ist eine Uni, die Programme anbietet, die den Studierenden Offiziersränge im IDF verspricht. Es ist eine Uni, an der du Technologien entwickelst, die unter anderem auf Merkava-Panzern zu finden sind, die vielfältig eingesetzt werden und beispielsweise im Einsatz waren bei der Ermordung der sechsjährigen Hind Rajab, die mit 344 Geschoss umgebracht wurde. Es ist eine Uni, an der du dich für hohe Positionen im Militärgeheimdienste ausbilden kannst. Und es ist eine Uni, die auch Einrichtungen hat, auf Gebieten, die im Rahmen internationalen Rechts als illegal besetzt markiert sind. Aber Komplizenschaft heißt nicht nur direkte Kooperation oder materiellen Austausch. Komplizenschaft bedeutet auch, sich den Aufwand zu machen, den Status quo solchen Völkermordes, den Status quo der Besatzung, den Status quo der ethnischen Säuberungen zu verteidigen. Es bedeutet, kritischen Diskurs auf der Uni Wien und in Österreich unmöglich zu machen. Es bedeutet, die Teilhabe an weitgehender Hetze gegenüber palästinensolidarischen Personen, Moslems und Palästinenserinnen. Hier ist es in Wien nämlich, wo das Rektorat Veranstaltungen zum Thema Palästina abgesagt hat, mehrmals. Es ist hier, wo das einzige Statement, das aus den Räumen der Uni Wien kam, vom Rektorat willkürlich runtergenommen wurde. Dieses Statement wurde vom Institut der Kultur- und Sozialanthropologie veröffentlicht und nach nicht mal 72 Stunden hat das Rektorat befohlen, es runterzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits nach UN-Zahlen, das sind recht konservative Zahlen, bereits 10.000 Personen umgebracht worden im Gazastreifen und Universitäten wurden bereits zerbombt. Die Uni Wien also hat immer ihre Position verteidigt und zeigte Tag für Tag, dass sie klar an der Seite derjenigen steht, die ihr gegenüber in Palästina, Rektore, Universitäten, Studierende und Dozentinnen massakriert und jegliches akademische Leben in Gaza zerstört. Das ist die historische Verantwortung, von der unser Rektorat spricht, wenn sie versucht, das zu verteidigen. Wir Studierende haben ein anderes Bild von dem, was historische Verantwortung bedeuten soll. Wir haben ein anderes Bild von dem, was freie Lehre bedeuten soll. Wir haben ein anderes Bild von dem, was Menschenrechte bedeuten soll und tatsächlich auch von dem, was internationales Recht bedeutet, so genau es auch definiert ist. Am 2. Juni, kommenden Dienstag um 14.15 Uhr, findet unsere Studierendenversammlung statt, an denen wir unsere Interessen auf die Bühne bringen und der Universität vorstellen, als Studierende, die sich gegen die Komplizenschaft der Universität stellen. Die Studierendenversammlung ist ein Organ studentischer Selbstvertretung, ein demokratisches Organ. Es kann einberufen werden, wenn 1% aller aktiven Studierenden das unterschreibt. Unter dem Titel Palästina-Solidarität und Antimilitarismus in Praxis umsetzen, haben über 1000 Studierende der Uni Wien diese Petition unterschrieben. Binnen weniger Wochen und weniger Infotische, die unser Studierendenbündnis vor den Unigebäuden gemacht haben. Tausende Studierende fordern mit uns die Komplizenschaft der Universität Wien am Genozid und auch an der weitgehenden Militarisierung des Tages zu diskutieren und herauszufordern. Ergebnis dieser Diskussion wird der Beschluss von Forderungen sein, die an die Studierendenschaft und auch die Universität Wien getragen werden. Eine leitende und prinzipielle Forderung der Versammlung ist der sofortige Abbruch der Partnerschaft mit der Hebrew University of Jerusalem natürlich. Partnerschaften wie diese dienen nicht nur dem wissenschaftlichen Austausch, sondern primär dem Prestige, ein Gut, das für Universitätsleitungen von höchster Bedeutung ist. Und es dient auch der Integration von Universitäten in internationale akademische Netzwerke. Wir Studierende werden nicht zuschauen, wie ein Institut, ein Wissensinstitut in diese akademischen Netzwerke integriert wird. Eine Aufrechterhaltung solcher Partnerschaften signalisiert nur eines für Israel und ihre Wissenschaftsinstitute. Es signalisiert, dass wir in Europa und auch die Uni Wien, die größte Universität im deutschsprachigen Raum, keinerlei Ansprüche an niemanden setzt, wenn es darum geht, grundlegendes Völkerrecht zu respektieren. Wir haben keinerlei Ansprüche, wir haben kein Problem mit dem, was in Gaza passiert und kein Problem, dass dieses Institut Wissen und Soldatinnen für diesen Völkermord rekrutiert. Wir Studierende sind vom Prinzip der akademischen Solidarität überzeugt. So ist die Wissenschaft als ein allgemeines, kollektives, internationales und staatenloses Gut zu betrachten, womit die Universitäten somit eine gegenseitige Verantwortung gegenüber Wissenschaftenden auf der allen Welt tragen, diese vor staatlichen Eingriffen und Angriffen anderer Art zu beschützen. Akademische Institutionen in Palästina werden ausgelöscht und die Uni Wien hat ihren Beitrag zu tragen, erstens ihre Komplizenschaft davon komplett loszulösen und sich auch am Wiederbau dieses akademischen Lebens zu beteiligen. Kurz gehe ich auf diese Studierendenversammlung, wird auch andere Themen ansprechen, die wichtig sind heute. Wir sind natürlich gegen die Einschränkung der freien Lehre. Cops haben keinen Platz am Campus. Polizistinnen haben keinen Platz am Campus, auf Deutsch. Entfernt man sich vom deutschsprachigen Raum, ist es tatsächlich sehr unüblich, ein Tabu sogar, Polizistinnen auf Universitätscampus zu sehen. Sehr unüblich. Unser Rektorat hat bereits mehrere Male die Polizei gerufen, um protestierende Studierende gewaltvoll wegzutragen. Und sie ruft sie auch, wenn sogar normale Veranstaltungen auf der Uni Wien, wie letzten Donnerstag im Arkadenhof. Da waren auch 5 Polizisten, um ein Gespräch über Palästina zu patrouillieren. Ein Institut, das die freie Lehre respektiert, hat dafür Sorge zu tragen, dass Diskurse und Personen, die den Status quo herausfordern, von ihr geschützt werden, anstatt diese Diskurse selbst zu unterdrücken, im Namen des österreichischen Staates und des Imperialismus, dem wir uns eingliedern. Heute ist die Universität Wien selbst ein Instrument der Erzwingung des Status quo. des Status quo der Besatzung, des Kolonialismus, der Apartheid und auch dem Völkermord. Wir fordern auch die Einführung einer Zivilklausel, Forschung. Die Forschung soll sich entkoppeln von den Militarisierungstendenzen der heutigen Zeit und sich dazu verpflichten, nur für zivile Zwecke zu forschen. Wir fordern eine Runternahme der rassistischen Islamlandkarte. Diese wurde von der Dokumentationsstelle politischer Islam der grün-schwarzen Regierung ins Leben gerufen. Sie trägt zu der institutionellen Islamophobie Österreichs bei und erfüllt den Zweck, die muslimische Bevölkerung in Österreich unter Generalverdacht zu stellen. Die Uni Wien soll sich auch gegen das Kopftuchverbot stellen. Zukünftige Lehrerinnen, die an der Universität Wien ausgebildet werden, sollten die Jugend bilden und nicht polizeiliche Aufgaben übernehmen, um muslimische Mädchen zu kontrollieren. Wir fordern noch gleiche Arbeits- und Studienbedingungen für Personen aus Drittstaaten. Wir sehen, dass diese in der Universität besonders vulnerablen Bedingungen ausgesetzt sind und sich Dozentinnen schwer es haben, in befristeten Positionen sich für Palästina auszusprechen. Ich wiederhole somit zum Schluss: Ein Institut, das die freie Lehre respektiert, dafür Sorge zu tragen, dass Diskurse und Personen, die den Status quo herausfordern, von ihr geschützt werden, anstatt sie selbst zu unterdrücken. Und mit der Studierendenversammlung werden wir dieser Position von den Studierenden an die Universität tragen und an alle Studierenden Österreichs, die sich diesem Prinzip auch widmen müssen. Dankeschön.
Danke.
Die Wurzel vor all diesen eben besprochenen Krisen und vor den ganzen Kriegen, vor den Massenmorden, von den Tötungen ist zuallerletzt der Kapitalismus. Der weltweite Drang zu immer mehr Produktion, immer mehr Kapital und immer mehr geopolitischem Einfluss führt merkbar zu mehr Kriegen, Krisen und Konflikten. Auch die Rechten wissen das und nutzen diese Krisendynamik ihrerseits aus, um die Grundlage für autoritäre und faschistische Diktaturen aufzubauen. In Österreich ist der erste Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, ein deutschnationaler Burschenschafter, der erst gestern einen weiteren Burschenschafter in die Rolle vom Parlamentsdirektor gehievt hat, während parlamentarische Mitarbeiter von der FPÖ wegen Verbindungen zu den Identitären vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Hetze von den Rechten zeigt Wirkung, auch über die FPÖ und über ihre Basis hinaus. Wir haben es eh gerade gehört, Kopftuchverbot, Klimawandelverharmlosung, Konzentrationslager für Geflüchtete, Grenzbewaffnung, Aufrüstung und atomare Drohungen, die am laufenden Band ausgesprochen werden. Willkommen in der Dystopie der freien Marktwirtschaft. Weder Babler noch Gewessler können das irgendwie schönreden. Österreich sitzt im Zentrum des westlichen Kapitalismus. Weder Österreich mit seiner Waffenproduktion, noch die EU mit ihrem rassistischen Grenzregime und ihrer NATO-Anwandelei sind da irgendwelche neutralen Akteurinnen drinnen. Sie sind Mörder unserer Zukunft. Und wer irgendetwas für diese Zukunft tun möchte, wer diese Zukunft irgendwie retten möchte, beschert dem eigenen Staat den Todesstoß. Das ist das, was wir da im Zentrum des Kapitalismus machen müssen. Als arbeitende Menschen sind es nämlich wir, die den Kapitalismus am Laufen halten. Und es sind auch wir, die als Arbeiterinnenklasse gemeinsam dieses System zu Fall bringen können. Und genau deshalb müssen wir uns organisieren und gleichzeitig alle progressiven Kämpfe unterstützen und weitertreiben. Welche Kämpfe das sind und wie wir uns organisieren und wie man damit dieses System international zu Fall bringt und niederreißt, zum einen Sozialismus aufbauen. All die Sachen besprechen wir heute und das ganze Wochenende bei unserem Marxismus-Kongress von Linkswende. Wir diskutieren im Amerlinghaus, kommt her, diskutiert mit, tauscht euch aus, organisiert euch bei revolutionären sozialistischen Organisationen wie Linkswende. Infos dazu zum Kongress und zu unseren aktivistischen Tätigkeiten gibt es auf marxismus.at. Kommt's vorbei. Applaus
Danke, Eko. Jetzt wäre eine Möglichkeit, noch Fragen an unsere Gäste zu stellen in der Pressekonferenz. Gibt es irgendwelche Fragen?
Die Frage aus dem Publikum ist leider schlecht verständlich. Darum werde ich sie hier zusammenfassen. Es geht darum, welche Ähnlichkeiten und Parallelen es gibt zwischen dem Trauma des Holocausts von Juden und dem Genozid, der gerade am palästinensischen Volk begangen wird.
It's an interesting point. I think in all of these horrific occurrences of mass trauma and suffering, there are obviously going to be a variety of structural and historical factors that are obviously profoundly different. And the way that people experience trauma is different. But of course, there are commonalities and similarities. What for me is so fundamentally similar about the trauma and suffering is that both processes, you know, one can and should analyze them as political consequences or as having political causes. And sometimes those political causes overlap, sometimes they're different. But what is fundamentally similar is that the suffering is engendered by a profound dehumanization of the other. And it's obviously what we experienced in South Africa. Apartheid was only possible because a majority of white people in the country were convinced ideologically, religiously even, but most importantly personally, that people of color were not human beings, that they were there to serve a superior people. And the thing that terrifies me most about Israel today is the extent of the dehumanization that has taken place. When one sees video and photos of Israeli families watching the destruction of communities, of towns, of villages, of cities, as entertainment, as sport, it really does echo for me similar things that happened in apartheid South Africa. The subject of this book that I've just finished in Gaza is a guy who lost 21 members of his family in the bombing of his family home. He lost another 8 members of his family in another incident, 21, 3 generations of his family in one particular bombing. And his name is Ahmed Al-Nawr, and I'd very much like to bring him to Austria with me when I come with the book. Ahmed tells the story of his father, who went from Gaza, from Deribella, where the family was based, to Israel every day to work. And how one day he was late for work because he'd been stopped at a checkpoint. And these kids, Israeli soldiers, 18 years old, just decided to have what they saw as some fun with him. They humiliated him, they pushed him around, and he landed up being late for work, and he walks in. And his boss says to him, "You need to understand something. You need to understand that you're an animal, and your only purpose is to serve me." And Nasri, Ahmed's late father, obviously looked confused, and the guy said to him, "We're the chosen people, and God made various types of animals to inhabit the earth with us, but those animals didn't serve us in the way that we needed to be served, so we asked God to give those animals a human form so they could better serve us. And that's what you are. And hearing the story which had been passed down in Ahmed's family, I could have been listening to something in apartheid South Africa. And the extraordinary thing about, you know, South Africa today is liberated from the worst excesses of apartheid, but it is a country with huge challenges. It's the most unequal country on the planet. And that inequality is obviously incredibly racialized still. There's a huge crime rate, mainly due to that inequality. It has an unemployment rate that is officially at 37%, is probably unofficially over 50%. Many people are struggling and suffering. But the one thing that has happened in South Africa since 1994 is that people live together harmoniously and acknowledge each other on the whole. Of course, there are, you know, small minorities who don't, but on the whole, acknowledge each other as fellow human beings. So that the liberation of South Africa in 1994 was obviously primarily a liberation of black South Africans, but it also liberated white South Africans from their extreme racism and dehumanization of the other. And Israeli society today is in the sort of state that South Africa was in during some of the darkest days of apartheid. I don't want to in any way claim that I can understand the trauma of Palestinian people. I'm not even sure that, you know, despite my family history and the fact that my mother and I spoke about this a lot, that I even fully understand the trauma of the Holocaust, not just, you know, 6 million Jews slaughtered, but millions of other people slaughtered because of their supposed otherness. But what I do understand is the dehumanization at the roots of it. And I think as a consequence, that element of the trauma, being the victims of dehumanization, is probably similar and common. Horrific as it is.
Die jetzt gestellte Frage ist zusammengefasst, wie hoch man die Chancen einschätzt, dass unser derzeitig praktizierter Reformismus die Welt so verändern wird, dass sie in Zukunft nicht mehr vom Willen einiger weniger Mächtiger bestimmt wird.
Ja, so, I'm 62 years old. And what is supposed to happen in the natural course of human life is that as one gets older, one is supposed to become more cautious, even conservative. I feel exactly the opposite. I mean, there might have been times in my life, especially when in government, because being inside government, being inside a parliament, I think it can blunt one's radicalism. It's something that I call the phenomenon of parliamentarianism, where you come to see parliament as the center of the universe, wherever you are. And it should be no such thing, in my opinion. It should be reflective and representative of the community. And I definitely think that my thoughts about humanity and the way in which we organize human life have actually radicalized, even though I started off at a fairly radical place, having joined in my teens a liberation movement that was committed to an armed struggle. But I probably did when I did go through phases where thinking that you could change elements of the system that could lead to profound change in the society as a whole. I no longer believe that. I think that we're in what the actually quite conservative philosopher, Karl Popper, who was at the London School of Economics for a long time, you know, he used the term paradigm in a very particular way. And he spoke about how human history passes from paradigm to paradigm over decades, sometimes even hundreds of years, and that when one paradigm has stopped working for the vast majority, it starts to crumble and dissipate. But one doesn't know as a society what is going to replace that paradigm. And he described that as a classic interregnum. And I honestly think that's where we are in human history at the moment. I think the reality is that neoliberal capitalism and the liberal democracy associated with it is failing the vast, vast majority of people on the planet. And not just in what Francesca Albanese wonderfully calls the global minority, the global north, but in the global majority, in the global south, perhaps even more obviously. But we don't know what is going to come next. You know, it could be a society that is conceived and imposed by perhaps the most odious people I have ever had to write about, which are these new big tech AI overlords, who really are some of the most, I mean, you know, I've written about Glodders, Martin knows, you know, both of us have written about some very odious people in our time who have made fortunes out of the arms trade and out of the suffering of others. But these people, you know, it's no coincidence that Elon Musk, Peter Thiel, and one other whose name I forget is not as well known, had their childhood roots in apartheid South Africa, because they're not just racist. They have these notions of white supremacy that are truly terrifying. And when you see this sort of manifesto that Thiel's organization Palantir recently put out, that it thought was this great enlightened statement as to what the world should look like in the future. And you actually read this thing and you think, bloody hell, these people want this sort of tech-driven world in which there is this tiny minority who dominate everybody else, and the technology is one of the mechanisms through which they do this. You know, that could be the future if those who currently have power and exercise power so brutally determine what the future looks like. And I do believe that what particularly neoliberal capitalism has done is it has in large part robbed us as humanity from the ability to think creatively and imaginatively about how we can organize ourselves. But I think that this interregnum, what is, you know, that's the scary side of it. The exciting side of it is that we do have an opportunity to craft and frame something very different. And I don't regret many things, but one of the regrets I have, I don't know how many of you have heard of a thinker called David Graeber, who again, interestingly, was based at the London School of Economics. David was American, an extraordinary theoretician. He was an anthropologist who was doing a lot of work both reimagining or reinterpreting human history and reimagining what a human future could look like. And I think that is where the most important work needs to take place, so that our political struggles have some sort of a direction and a focus. I'm not smart enough to know what that direction and focus should be. I can enunciate certain principles that I think should be important to it, but I'm hoping that it's people a lot younger than me and a lot smarter than me do this work of figuring out what the future looks like. And I think that this horrible moment in which we're living, that the darkness of what we're seeing in Gaza and other parts of the world, like in South Africa, where we had this extreme authoritarian repression in the mid-1980s, within the darkness of that repression were just the little lights of what could come, which led to the end of certain of the fundamental features of apartheid. And I really hope that the darkness we're enveloped in now also has within it the lights of what the future could look like. And it ain't a reformist future.
Seit neuestem kannst du dir revolutionären Journalismus direkt nach Hause bestellen. Falls du generell mehr zu Linkswende erfahren willst, abonniere unsere Social-Media-Kanäle und schau dich auf linkswende.org um. Wir sind ein antikapitalistischer Verein für Aktivistinnen und Aktivisten. Wenn du Zuversicht tanken möchtest, lege ich dir den jährlich nach dem 1. Mai stattfindenden Marxismus-Kongress nahe. Schau einfach auf der Homepage, ob das genaue Wochenende bereits bekannt ist. Sobald du bei uns aktiv werden willst, melde dich einfach bei uns. Wir sehen uns auf der nächsten Demo. Marxismus von Linkswende. Radikal und selbstbewusst links.
Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.